Man erlebt also immer wieder größtmöglichste Bescheidenheit, größtmöglichste Zurückhaltung, Vorsicht, ja, und Scheu. Wisst ihr, nicht schüchtern, das möchte ich bitte ganz klar abgegrenzt wissen, aber große Scheue, also so von wegen, ja, wir sind aber keine Wunderkinder und mein Mann und ich, wir sind ganz normale Leute und ja, klar, ja. Ne, um das einfach auch nochmal zu benennen, Hochbegabung passiert nicht nur im bürgerlichen Umfeld, also nicht nur das Professorenkind oder der Arztsohn oder die Juristentochter ist eventuell hochbegabt, Hochbegabung geht durch alle Schichten, es kommt vor im Dschungel, in der Wüste und auch bei den Maasai.
Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Psycho trifft Coach, muss man heute eigentlich sagen. Denn wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast und so ein bisschen aus meinem Lager, wenn man so will. Es ist Birgit Feldmann. Sie ist Coach mit dem interessanten Schwerpunkt auf Hochbegabung und Hochsensibilität und damit natürlich für heute und das Thema eine ganz klare Expertin. Zudem kennt sie das Thema auch aus eigener Erfahrung. Was das bedeutet, klärt sie gleich selbst auf. Think Big ist ihr Motto, mit dem sie auf jeden Fall auch ihren Klienten begegnet. Wir steigen mit ihr aber ganz am Anfang ein, fragen sie, woran man Hochbegabung erkennen kann und warum es nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch zu psychischen Symptomen und Phänomenen kommen kann. Wie dann Cord auch genau ins Spiel kommt, erfahrt ihr natürlich auch in dieser neuen Folge von Psycho trifft Coach. Und nochmal kurz für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Psycho trifft Coach meint Cord Neuwersch als psychologischer Psychotherapeut, trifft mich, Judith Brückmann, als Life Coach. Großer Bruder trifft dann auch seine kleine Schwester, denn wir sind zudem noch Geschwister. Wir gehen hier in den Austausch zu vielen wichtigen Themen aus Leben und Praxis, die wir einfach gern jedem zugänglich machen wollen. Alle zwei Wochen plaudern wir also allein oder mit Experten, Kollegen oder Hörern und Betroffenen. Echt authentisch und so offen wie möglich. Jetzt geht's aber los mit einer neuen Talkrunde und einem spannenden Gast. Viel Spaß dabei. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Psycho trifft Coach und Cord und ich, wir sind diesmal wieder nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen und heute sogar nicht nur eine Kollegin von Cord, sondern auch noch eine Nachbarin von Cord aus seiner Praxis.
Richtig.
Deswegen Cord, ich würde wirklich gerne sehr schnell an dich übergeben. Vielleicht möchtest du unseren heutigen Gast vorstellen.
Ja, gerne. Erstmal herzlich willkommen, Birgit.
Ja, hallo.
Ja. Ich grüße dich, beziehungsweise wir grüßen dich, dass du da bist.
Ja, danke. Ja. Hallo Judith.
Echt
hallo,
schön. Genau. Freue mich
schön,
sehr.
Schön, dass du da bist. Ja.
Genau. Ja, wir hatten schon immer mal so, während wir uns bei einer Kaffeemaschine trafen, gesagt, wir müssen dich auch mal zu einer Podcast-Folge zuholen. Und zwar deswegen, weil das Thema sehr, 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 aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Und zwar nicht nur vielleicht für den interessierten Hörer, sondern ich setze sogar noch einen drauf. Ich glaube sogar, dass der Ansatz so wichtig ist, dass er auch in Fachkreisen auch immer mehr an Aufmerksamkeit bekommen sollte. Aber dazu erzählen, wir werden im Verlauf ein bisschen mehr zu sagen. Ich würde vorschlagen, ich gebe das Wort direkt an dich ab, mit der Bitte, vielleicht stellst du dich besser selber vor. Ich glaube, das kann keiner besser als du.
Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, mein Name ist Birgit Feldmann und ich bin Coach, ich bin Agile-Coach, ich bin sozusagen Specialist in Coaching, The Gifted. Ich habe meine Ausbildung erworben an der Universität Münster und habe allerdings, das war nicht der erste Schritt in dieser Richtung, habe vorher eine systemische Coaching-Ausbildung absolviert beim LIW, das ist ein renommiertes Institut im Raum Köln. Aber auch damit habe ich ja sozusagen mein Leben nicht gestartet. Ich bin eigentlich BWLerin, ich habe BWL studiert, habe jahrzehntelang auf dem Gebiet des Steuerwesens gearbeitet, zuletzt als freie Mitarbeiterin und habe losgelöst durch die entdeckte Hochbegabung meiner beiden Kinder mich dem Thema Hochbegabung zugewandt und habe einfach festgestellt, aufgrund eigener Eckdaten und Aufspüren einiger Dinge in der eigenen Vergangenheit. Also im Klartext, ich bin, als mein Chef mir seinerzeit sein Büro anbot, um es zu übernehmen, selber zum Supervisor und Coach gegangen, um sozusagen klar zu bekommen, will ich das? Will ich in der Düsseldorfer Innenstadt eine Steuerberaterpraxis übernehmen? Habe mich dann durch die Begleitung dieser Dame dagegen entschieden, recht schnell. Habe begriffen, dass ich bis dato ein recht fremdbestimmtes Leben geführt habe und habe im Prinzip meine berufliche Position nochmal auf Null gestellt. Genau, und bin damit dann eben nochmal durchgestartet.
Wie darf ich, eben, darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Darfst du. Wie lange ist das her und wie alt warst du da, Birgit, wenn ich fragen darf?
Das haben Frauen ja nicht so gerne. Ne?
Ein paar Wochen.
Genau, gefühlt ein paar Wochen, genau. Mhm, ja, da war ich 40 und es ist einige Zeit halt her und ja, wie soll ich sagen, es war natürlich eine gute Entdeckung einerseits, aber natürlich auch schmerzhaft, dass man im Prinzip viele, viele Jahre in eine für einen selber nicht so, ich sag jetzt einfach mal, erfüllende, Selbstzufriedenheit gebende Richtung gelaufen ist. Das war halt ein sehr ambivalentes Gefühl, sehr zweischneidig. Und ich habe mich, wie es eben meine Art ist, langsam dem Thema genähert, habe mich zunächst sozusagen für eine Umwandlung meiner beruflichen Tätigkeit light entschieden. Das heißt, ich habe also zunächst eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, ganz klar mit der Zielsetzung, Business-Coach zu werden und im Prinzip mein BWL-Studium zu verbinden mit der Beratertätigkeit, die ja auch im Rahmen der Steuerberatertätigkeit anfällt. Also, was weiß ich, Leute zu beraten, soll ich mein Geschäft vergrößern, wie löse ich die Nachfolgeregelung? Fand ich also ganz spannend, dass das also auch über die rein steuergesetzliche Beratung hinausgeht und dass das von vielen zwischenmenschlichen Faktoren abhängt. Und das habe ich dann auch dank der Aufgeschlossenheit meines damaligen Chefs implementieren können. Ich habe meine Kollegen gecoacht. Also das war schon, da ich da ja im Prinzip Büroleiterin war in der Funktion, ne, da habe ich dann schon vieles einsetzen können, habe aber eben gemerkt, das greift mir nicht weit genug. Nicht zuletzt aufgrund, ich erwähnte es ja bereits, der Hochbegabung damals unseres Sohnes und habe dann eben diese Ausbildung in Münster gemacht, die sich eben daran richtet, dass man eben Hochbegabte begleitet, insbesondere hochbegabte Kinder. Damit hat es dann quasi gestartet.
Willst du da vielleicht mal so ein bisschen mehr erklären, was hat es damit auf sich? Also der Schwerpunkt, also Hochbegabung, wie bist du da überhaupt zugekommen zu dem Thema und wie würdest du Hochbegabung grundsätzlich erstmal definieren?
Ja, genau. Hochbegabung ist natürlich messbar durch einen klassischen IQ-Test. Ihr müsst euch das im Prinzip ganz simpel vorstellen. Man macht eine IQ-Testung bei einem niedergelassenen Psychologen oder beim sozialpädiatrischen Zentrum oder beim Schulpsychologen und auf 2-3% der Bevölkerung trifft eben zu, dass sie einen IQ größer gleich 130 haben. Und
darf ich da mal fragen, was ist denn der Durchschnitt?
Der Durchschnitts-IQ liegt bei 100 und man spricht von einem überdurchschnittlichen IQ ab einem IQ von 118 bis 128, wobei man bei einem IQ von 128 durchaus davon ausgehen kann, wenn die Person sozusagen Facetten aufweist, wie sie auch ein anderer Hochbegabter aufweist, sollte man sich jetzt hier nicht von diesen 2 Prozentpunkten irritieren lassen und kann das dann durchaus als hochbegabt ansehen. Denn es gibt tatsächlich die nachgewiesene Wahrheit, dass niemand zu hoch getestet
werden kann, aber es kann tatsächlich Verschiebungen nach unten geben. Das liegt dann an einer nicht so guten oder ich sag mal optimalen Testumgebung bei der Testdurchführung. Es ist halt, gerade wenn Kinder getestet werden, die verunsichert sind oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch aufgeregt, nervös und sich erstmal eingrooven müssen auf die Situation, auf den Tester, dann macht es einfach Sinn, wenn eben eine vernünftige Anamnese stattfindet, ein Kennenlerngespräch auf Augenhöhe, vielleicht auch zwei, und danach erst die Testsituation sich ansteckt, sozusagen.
Ja. Genau. Birgit, für die Hörer oder auch grundsätzlich, finde das vielleicht ganz interessant, weil vielleicht auch nicht jeder mit einem IQ-Test schon Berührung hatte. Ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was ein IQ-Test genau meint, also was für Bedingungen da erfüllt werden müssen, beziehungsweise was in einem IQ-Test abgefragt wird?
Vielleicht eine Anmerkung noch, bevor du darauf eingehst. Für die Hörer, wir reden jetzt nicht von dem IQ-Test bei Facebook, wo man, den habe ich mal spaßeshalber, da gibt es ja manchmal so, ne, welchen Intelligenzquotienten habe ich, da habe ich einfach mal so randommäßig, also zufallsbedingt, einfach nur mal klick, 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 klick gemacht und immer kam ich auf 130, 125, egal, selbst wenn ich... Selbst wenn ich einfach gar nicht die Frage lese und einfach irgendwie was klicke, weißt du, worauf ich hinaus will.
Wahnsinn, so, dieses, ich wusste es immer schon.
Weißt du, es bleibt immer so ein hoher Intelligenzquotient, ja. Oder auch die Brigitte, oder ich will damit nicht die Zeitschrift abwerten, aber ich meine so umgangssprachlich gemeint, ja. Also diese ganzen Zeitschriften, sagen wir mal, die so schmale Intelligenztests machen oder so, die sollte man jetzt bitte nicht direkt mit dem Intelligenztest verbinden, den wir hier jetzt hier ansprechen. Ne? Aber ja. Das soll auch nur eine Einleitung sein für das, was du jetzt wahrscheinlich ausführst.
Für das, was ich jetzt wahrscheinlich fachlich hochqualifiziert von mir gebe, genau.
Bitte.
Nein, also wir sprechen von dem standardisierten IQ-Test, wie ich bereits sagte, der in einer entweder niedergelassenen Psychologenpraxis absolviert wird, beziehungsweise beim Sozialpädiatrischen Zentrum, was eigentlich jede Stadt, jeder Kreis hat, oder eben beim Schulpsychologen. Das sind so die gängigen Geschichten. Man kann an der Stelle vielleicht noch ergänzend erwähnen, dass also eine IQ-Testung beim Schulpsychologen oder beim sogenannten SBZ, um mal die Abkürzung zu gebrauchen, in der Regel kostenlos ist. Man meldet sich dort an und also jetzt als Kind, ne, wird man dort kostenlos getestet, während in einer Psychologenpraxis in der Regel erfolgt das gegen Honorar. Das wird privat abgerechnet. Es gibt natürlich privatversicherte Eltern, also privat krankenversicherte Eltern, die da können das eventuell dann abrechnen über die Krankenkasse, aber man sollte eben sagen, dass das eben beim Psychologen in der Regel gegen Honorar erfolgt. Ja. Und dass das meistens spezielle Psychologen sind, die auch mit dem Thema sehr vertraut sind. Also beispielsweise, ich teste nicht, obwohl es mir möglich wäre. Ich könnte auch als Coach eine zusätzliche Qualifikation erwerben, die mich als Diagnostikerin auszeichnet. Ich persönlich finde das aber nicht richtig. Ich finde, das gehört in die Fachhand eines Psychologen. Mhm. Und das sollte auch jemand machen, der sich eben mit Testung, Testungsumgebung und der ganzen Thematik auskennt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt die Tests im Internet, die halte ich für schwierig. Ja, der IQ-Test hat ja letztendlich auch eine Auswirkung. Und das heißt, es ist ja dann auch recht wichtig, ein Ergebnis zu erhalten, was sich recht nah an der Wirklichkeit bewegt. Und also zu nennen ist da im Prinzip der WISC, der jetzt quasi so ein Standardtest ist, also in dem visuell, räumlich, logisch, mathematisch und eben die sogenannte sprachlich-linguistische Intelligenz abgefragt werden. Das sind so die drei Hauptfelder, aus denen sich dann die Fragen.
Hast du Beispiele aus den Bereichen? Sonst versuche ich dir auch zu helfen, aber ich muss dann selber mal gucken, genau, ob mir welche einfallen. Weißt du, ich meine nur, dass der, für den interessierten Hörer, was das...
Ja, also es, wie gesagt, es geht um Formen wieder zu erkennen, um Muster wieder zu erkennen, Folgenreihen zu erkennen, aber es geht eben auch um Verständnisfragen. Und genau das kann also beispielsweise auch zu Problemen führen, dass also es gibt eben, müsste man an der Stelle jetzt schon mal vorweggreifend sagen, es gibt eben hochbegabte Kinder, die haben einerseits die Hochbegabung, aber andererseits eventuell Facetten aus dem Asperger-Autismus-Spektrum. Ja, und von daher
ist das Wort Verständnis an der Stelle schon nicht unwichtig zu erwähnen, weil eben eine verzögerte Beantwortung von solchen Fragen, das geht ja auf die sogenannte Verarbeitungsgeschwindigkeit im Test, die ja auch mit gemessen wird, denn der Test ist ja unter Zeitdruck, also ne, das Ganze läuft, da läuft ja eine Zeit, ne? Und da ist es auch eben wieder wichtig, dass der Psychologe eventuell durch die Anamnese, die er ja bereits beim Kennenlernen des Kindes aufgestellt hat, weiß, das Kind könnte eventuell solche Verständnisfragen oder Verständnisprobleme haben, um darauf einzugehen. Ja, genau. Denn das macht sich dann hinterher eventuell in starken Kurvenschwankungen beim Test bemerkbar. Und man darf eben nicht vergessen, diese 130, die ich bereits eben erwähnte, das ist ja sozusagen die Summe. Das arithmetische Mittel will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, es wäre zu komplex zu erklären, wie das Ganze zusammengezogen wird. Aber letztendlich müsst ihr euch das so vorstellen, man kann in den Spitzen einen IQ von 140, also man spricht dann von einer Teilhochbegabung, beispielsweise im logisch-räumlichen Bereich. Und in der Totale hast du vielleicht nur ein IQ von 120. Dann bist du immer noch insgesamt weit überdurchschnittlich intelligent, hast aber eben eine teilweise Hochbegabung. Ja.
Oder umgangssprachlich gesagt, der superschlaue Professor, der wirklich ganz schnell die komplexen Sachen runterbrechen kann, ist vielleicht zu blöd, eine Waschmaschine zu bedienen oder schafft es, dass ein Spiegelei anbrennt oder so. Mhm. Ja, so, also solche Sachen, weil es verschiedene Bereiche anspricht. Ja. Aber bevor wir nochmal auf andere Dinge noch eingehen, also was macht Intelligenz die ganzen Bereiche auch noch aus, finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade schon indirekt angesprochen hast, nämlich den sprachgebundenen und den sprachungebundenen Aspekt, ne, der da auch noch dran steckt.
Der steckt auf jeden Fall dran, genau. Also der IQ-Test ist ja grundsätzlich ohne Schriftform. Ne? Mhm. Das heißt, der erfolgt rein verbal und es wird nicht geschrieben. Mhm. Das ist eben halt auch noch ganz wichtig. Das heißt, es ist keine motorische Leistung, rein
kognitiv, ne, rein
gedanklich. Genau, eine rein gedankliche Leistung, aber wie gesagt,
die hängt von bestimmten Faktoren halt ab. Während du halt bei Sprache, nehmen wir mal die sprachliche Hürde. Wenn jemand aus dem Ausland kommt, als Beispiel, kann sehr nur gebrochen Deutsch oder so, und man nimmt jetzt halt einen Test, einen Intelligenztest, und man hat schon allein Verständnisschwierigkeiten, ist es bei der Auswertung schwierig, weil man dann nicht weiß, liegt es jetzt daran, dass die Frage nicht verstanden worden ist, oder ist der Inhalt nicht wirklich wiedergegebar.
Genau,
ne? Deswegen gibt es auch sprachungebundene Tests.
Ganz genau,
ne?
Aber nichtsdestotrotz an der Stelle, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt vorweggreife, aber es ist eben nicht unwichtig zu sagen, dass also wir tatsächlich von Hochbegabung sprechen, auch in anderen Bereichen. Also anderen Bereichen heißt nicht nur in Bereichen, die sozusagen der analytische IQ-Test misst, sondern es gibt die Theorie der multiplen Intelligenzen des amerikanischen Psychologen Howard Gardner.
Super.
Und alle, die sich mit dem Thema Hochbegabung im Prinzip professionell oder zumindest weitergehend beschäftigen, wissen, dass wir da eben nicht nur von diesen drei bereits genannten Feldern sprechen. Darüber hinaus kommen hinzu die musikalische Intelligenz, die sportliche Hochintelligenz, die naturalistische Hochbegabung, die intrapersonelle Intelligenz, die interpersonale Intelligenz und dann noch der sechste Sinn, sozusagen die spirituelle Intelligenz.
Ja.
Und die, sage ich jetzt einfach mal, sind natürlich nicht so zu messen, wie das mit dieser IQ-Testung geht.
Wobei, ich fand das ganz spannend im Studium, da hat der Gardner, ich hab den damals schon direkt aufgesaugt, weil ich den ganz toll fand, und habe auch die Bücher von ihm gelesen, der hat das ja unter anderem ja auch gemacht mittels EEG, ne? Der hat das doch dann
geguckt. Ja, die
geguckt.
Hirnströme, genau,
die Hirnströme, gemessen, der hat dann geguckt,
was da aktiv ist im
ganz
Gehirn,
genau. Und deswegen konnte er auch lokalisieren und sagen, jetzt ist ein ganz anderer
limbische System.
Bereich, ein ganz anderer Bereich gerade aktiv. Oder gefragt. Und das ist ein anderer als der vielleicht für Mathematikaufgaben, als jetzt bei Musik oder so. Ne? Das finde ich mega, fand ich ganz spannend.
Wobei man ja sagt, Musik und Mathe geht gern Hand in Hand.
Ja, jetzt mal ein Beispiel. Genau. Ja, ne, für die, die jetzt nicht nur rechts unten Gehirn haben, sondern auch links oben. Oder wo auch immer.
Ja, alles das kommt immer drauf an, welche Hirnhälfte gerade aktiv ist.
Ja, ganz genau. Das war jetzt auch mehr lustig gemeint. Von mir melde ich jetzt.
Ja, ja. Aber das heißt, eine Hochbegabung kann auch nur in einem der Bereiche sein oder sagen genau. wir mal stattfinden und dann ist schon eine Hochbegabung liegt, würde dann schon vorliegen.
Ja, genau. Man würde, also zum Beispiel, genau, also wenn einer beispielsweise eine mathematische Hochbegabung hat, dann ist es nichtsdestotrotz eine Hochbegabung, auch wenn man in anderen Gebieten nur normal, durchschnittlich oder vielleicht leicht überdurchschnittlich begabt ist. Genau, man würde in der Summe, wie gesagt, keine 130 erhalten. Aber was also beispielsweise die Fördermöglichkeiten angeht, eines nur in einem Teilbereich hochbegabten Kindes oder Menschen überhaupt, so ist es dann halt schon wichtig, diesbezüglich unterstützt und gefördert zu werden und dass das Ganze eben einer besonderen Aufmerksamkeit zumindest gebilligt werden sollte.
Ja, definitiv.
Ja, genau. Und da sind wir ja im Prinzip auch schon voll im Thema. Ich beschäftige mich in meiner Praxis eigentlich vornehmlich mit erwachsenen Hochbegabten beziehungsweise auch mit vielen vermutet hochbegabten Erwachsenen. Das sind teilweise die Eltern hochbegabter Kinder, denn das ist oder entpuppt sich dann gerne oft als Thema für die ganze Familie, weil eben die Kinder hochbegabt getestet werden, stellen die betreffenden Eltern oftmals fest, oh ja, das sind ja Züge, das sind ja Facetten, die kenne ich auch von mir selber. Ne?
Okay.
Genau.
Und ja. Woran erkenne ich denn jetzt, wenn ich jetzt nicht einen IQ-Test bereits gemacht habe, oder ne, woran kann ich denn überhaupt erkennen, was sind so klassische Symptome dafür oder gibt es das überhaupt? Oder was würdest du sagen, wie kann man an sich feststellen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, was Hochbegabung ausmacht?
Ja, eine Nase, ne?
Also so, ja, genau, Nase, die Nase.
Das ist ja lila.
Ja, ja, so. Ganz genau, die Nase. Okay. Das ist immer die Nase. Ja. Ja, also ich würde sagen, so alter
Spaßvogel.
Also Hochbegabung ist schon ein ganz, ganz individuelles Thema. Es gibt da nicht den berühmten...
Nicht bei euch jetzt beim Hören auf der Autobahn oder wo auch immer.
Es ist ein Krankenwagen, der bei uns fährt.
Hier wieder mal vorbeifährt.
Da müssen wir ganz kurz die Anekdote wirklich erzählen.
Mit der Rettungsgasse.
Genau, das ein Hörer hat eine unserer Folgen gehört und hat eine Rettungsgasse gebildet. Und alle ihm auch, also wie gesagt, haben mitgemacht. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es bei uns in der Folge war, die er in dem Moment gehört hat. Und ja, also es war irgendwie ganz witzig. Mhm. Also für die Teilnehmer der Rettungsgasse wahrscheinlich weniger, ja. Aber also wir fanden es ganz witzig. Ja. Genau, deswegen der jetzt Hinweis nochmal, es war jetzt gerade bei uns. Und
also genau. Zur lila Nase.
Und du fragtest ja, wie kann man das erkennen, insbesondere bei Menschen, ich sag mal, es gibt sogenannte Checklisten, die sind im Internet reichhaltig vorhanden. Natürlich gibt es die auch in der einschlägigen Fachliteratur. Was den wissenschaftlichen Bezug angeht, der wird, ich sag mal, in Teilen bejaht und durchweg aber nicht. Was ich auch letztlich verstehen kann, weil es ist genauso wie mit den IQ-Testungen im Internet. Also das ist halt schwierig. Grundsätzlich ist es so, dass hochbegabte Menschen sich oftmals anders benehmen, also sozusagen erwartungswidrig anders aufführen in Situationen, bei gewissen Unternehmungen, bei gewissen Aktionen. Insbesondere bei Kindern ist das so nicht altersgerechtes Verhalten, um es vielleicht mal zu versuchen, wie so eine Art roten Faden auszudrücken. Wobei das eben schwierig ist. Ne? Das ist eben ganz, ganz individuell unterschiedlich. Nicht immer ist der Hochbegabte hier der klassische Nerd oder der zerstreute Professor, den du gerade schon in anderem Kontext zitiert hattest, der das Spiegelei nicht braten kann. Das ist halt, nein, das ist ja so ein Klassiker oder der kleine Junge. Wenn ihr mal guckt, so hochbegabtes Kind eingeht, beispielsweise bei irgendwelchen Image-Datenbanken, ne? Dann siehst du ganz schnell dieses Kind mit der Brille vor der Tafel. Ne? Also meistens noch ein bisschen übergroß die Brille und das ist halt so ein Stigma. Und das ist aber tatsächlich nicht immer der Fall. Es gibt Kinder, die sind völlig sozial, normal, unauffällig, integriert, denken halt einfach schneller, komplexer als andere, sind schneller gelangweilt und sind dabei aber beispielsweise sportlich und
haben dadurch quasi schon in ihrer eigenen Persönlichkeit einen wunderbaren Kanal, diese überschüssige Form der Energie und des sehr viel und intensiv Seins rauszulassen, loszulassen und schaffen es auf diesem Wege, ich sage jetzt einfach mal, den recht langweiligen Alltag einer Regelbeschulung dadurch hinzukriegen. Da das aber nicht auf alle hochbegabten Kinder zutrifft, hast du oftmals das Problem, dass eben dieses, was ich gerade schilderte, intensive, hochenergetische, was sich in einem befindet, sich eben keinen Kanal bislang sozusagen bahnbrechen konnte. Und darum kommt es zum Kind in sogenannten Ausbrüchen, ja, so emotionale Ausbrüche. Man gebraucht da gerne so dieses platte Bild über Tische und Bänke gehen. Oder aber genau das Gegenteil, ganz schön starke Introvertiertheit des Kindes. Das Kind verstummt förmlich oder ist halt beispielsweise außerhalb des Kontextes Familie in der Kita oder in der Schule schweigsam, still und scheinbar träumerisch unterwegs, sodass man dann beispielsweise auch in so eine ADHS-Ecke gesteckt wird. Ganz genau.
Jetzt ist, also ich finde nämlich auch, man hört das ja auch immer wieder, dass das Schulsystem halt nicht jeden abholen kann einfach, ne? So ist es ja. Genau, und gerade ich würde jetzt sagen, bei Kindern oder die hochbegabt sind, trifft es ja wahrscheinlich noch mehr zu, ne? Dass da, Wie, also was würdest du sagen, Birgit, wie ist das Schulsystem da aufgestellt oder wo sind da die Grenzen der Kinder und ne, wie geht man da eigentlich auch mit um, ne, in dem Moment?
Also ich sag mal, es ist schon viel passiert. Es ist halt nachweislich, dass zwischen 1933 und 1983 in Deutschland keine Hochbegabtenförderung stattgefunden hat. Die gibt es eben erst wieder seit den 80er Jahren. Und aber ich meine, mittlerweile haben wir 2019, es ist schon einiges passiert. Ich denke, grundsätzlich würde ich sagen, so aus meiner Beobachtung heraus, das Thema ist schon in der Gesellschaft angekommen. Also jeder hat da zumindest mal von gehört. Und es schwirren natürlich noch ganz viele Gerüchte durch die Gegend. Wie gesagt, klar, man hat davon gehört, aber dann glaubt man eben gerne, es ist eben dieser Professor oder dieser Nerd oder beispielsweise sperrige Kinder, unerzogene Kinder, freche Kinder, auffällige Kinder, also um das Ganze einfach mal mit so einem Adjektiv zu behaften. Aber die wenigsten wissen, dass eben Hochbegabte, und das gilt eben für alle, also ich sage jetzt mal für die Kinder wie für die Erwachsenen, dass das keine Wunderkinder sind und dass sie oftmals, gerade wenn sie unvermutet hochbegabt ihr ganz normales Dasein leben, gar nicht ja wissen darum, dass sie anders sind und dass sie eben, ja, sich mit Sicherheit oftmals nicht unbedingt gut fühlen, sondern eher genau das Gegenteil, also eher sozusagen die Schwächen und Probleme, die sie haben oder meinetwegen auch irgendwelche Misfits, also irgendwelche Ungeschicklichkeiten oder Ticks oder sonstiges bei sich selber sehr stark wahrnehmen. Ich würde sagen, an der Stelle deutlich stärker wahrnehmen bei sich selbst als andere Normalbegabte das bei sich selbst können. Und demzufolge der Fokus dieser Menschen gerne von sich selber auch schon daraus liegt, was sie alles nicht können.
Genau. Also ich kann dich da nur unterstützen. Alleine, wenn ich dran denke, wo treffe ich auf diese Menschen in der Praxis? Ne, ich habe jetzt vorwiegend in meiner Praxis mit Erwachsenen zu tun und die kommen dann in der Regel mit eher depressiven oder Selbstunsicherheitsmerkmalen, ne? Sodass sie dann sagen, ja, irgendwie bin ich nicht zufrieden oder das gibt mir nichts oder sogar irgendwie ich bin im Studium gescheitert oder ich bin da gescheitert, komme da nicht weiter. Man könnte fast meinen, so ein bisschen, oh, so vielleicht so ein, mehr so vielleicht so, wenn man jetzt so ein bisschen grob das sich orientieren will, so ein bisschen wie so ein, vielleicht so ein Loser oder irgendwie kriegt den Popo nicht hoch oder dass man sowas denken könnte, ne? Oder vielleicht jemand, wo man noch ferner drauf schaut, denkt, vielleicht Depressionen oder vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Hintergrund dazu. Aber dann stellt sich dann heraus, nee, das ist was ganz, ganz anderes. Das hat was zu tun, schon alleine mit dem, was zu spüren, zu merken, diese hohe Sensitivität, aber nicht wissen, wie gehe ich damit um. Damit total überfordert zu sein und auch nicht zu wissen, wohin damit. Die fühlen sich, die Personen, auch die zuhören, eventuell damit ein Thema haben, werden wahrscheinlich jetzt sofort sagen, ja genau, ist der Aspekt des sich wie ein Alien zu fühlen unter den Menschen. So wie so eine Art Alleinstehender oder alleiner, jemand, der sich nicht verstanden fühlt. Weil die Person,
wobei das eben der Historie gewachsen ist. Ne? Also diese, ich sage jetzt mal, Erwachsenen haben ja oftmals, wie gesagt, sozusagen ihr Rucksäckchen schon dabei.
Genau.
Und das ist ja nicht umsonst entstanden, weil sie im Prinzip ja schon als Kinder vermutlich die Erfahrung machten, dass sie keiner versteht.
Ja.
Und wenn dich keiner versteht, dann schweigst du irgendwann und machst das mit dir selber aus und versuchst dann in dir selber die Antworten zu finden auf deine Unzulänglichkeiten und bist einfach sicher, du bist falsch, du bist an der Stelle nicht richtig.
Richtig.
Und ich darf an der Stelle nochmal erwähnen, wir sprechen ja von 2-3% der Bevölkerung, also ist die Chance, je nachdem in welchem Umfeld ich lebe, vielleicht dann auch einfach schwer und auf gleich befähigte Menschen zu treffen.
Und Birgit, machen wir uns nichts vor, die Leute sind auch, sagen wir mal, für die Masse vielleicht auch unangenehm, weil wenn so Leute denken, viel reden, viel sagen und das kann für viele anstrengend sein, dass sie dann sagen, boah, ich kann dem jetzt nicht mehr zuhören oder ich will jetzt nicht mehr zuhören oder so, das merken die Personen ja selber auch, ne? Und denken dann auch manchmal so, was sage ich dann jetzt, worauf gehe ich jetzt hier noch ein, wirken dann vielleicht sogar eher auf das Umfeld unzufrieden, ne? Sowas, so ein bisschen so unzufrieden oder so vielleicht so gereizt oder ähnliches.
Ja,
ne?
Genau.
Das
sind sich mit normalen Dingen sozusagen sich nicht zufrieden geben können, beziehungsweise nicht dem Mainstream so zu folgen, Dinge gut zu finden. Also ich meine, das ist halt auch ein großes Kriterium, auch beispielsweise hier für die Erwachsene, Hochbegabte, dass die oftmals nicht für ähnliche Werte ticken, wie also beispielsweise der Mainstream-Mensch, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft. Also sprich, ihr kennt bestimmt diese Sparkassenwerbung, mein Haus, meine Frau, mein Segelboot, mein wie was. Das ist eben etwas, was Hochbegabte in der Regel gar nicht so antriggert, sondern die suchen eher so ihre ganz spezielle Lösung. Und für manche ist es auch so, die erfreuen sich an Problemen, wisst ihr, die wollen gar nicht ankommen. Für die ist das ganz entscheidend wichtig, ein Problem zu haben, eine Herausforderung, was sie lösen können. Ja. Und das Ankommen, das ist kein erstrebenswertes Ziel in dem Falle, sondern bedeutet Langeweile, Frust und dieses wieder zurückfallen in eine neue Suche. Jetzt brauche ich wieder eine neue Herausforderung. Ja. Andere würden sagen, hey, wow, erledigt, ich mache mir eine Flasche Sekt auf. Oder
jetzt mal Ruhe,
chill erstmal. Ne, genau, ja.
Und die machen
das haben die nicht. Bei denen ist das also genau antizyklisch. Und das hat ja dann auch wieder den Double-Bounding-Effekt, dass das natürlich bei Freunden und Kollegen nicht auf Begeisterung stößt. Alle sagen, hey, freu dich doch und du müsstest doch jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein. Du hast es vollbracht. Wieso bist du traurig? Ja. Und das dann auch wieder nicht sozusagen erklären zu können, beziehungsweise zu wissen, selbst wenn ich es erkläre, sie verstehen es nicht.
Ja, wir müssen kurz mal Doppelbounding kurz erklären. Kannst du, Birgit, kannst du das einmal mit deinen Worten erklären?
Was, Kurt?
Doppelbounding, also für die Hörer, wie du es meinst, also in welchem Zusammenhang du den Begriff benutzt jetzt. Nur für den Hörer, der sich mit dem Fachtermini nicht so jetzt auskennt.
Genau. Also.
Also Bindung auf mehreren Ebenen eine Bindung oder wie würdest du es?
Ja. Also ich sag mal, das Problem ist ja einfach, Double Bounding kann man ja in verschiedenen Kontexten gebrauchen. Ich sag mal, einmal das, was ich sage und einmal eben das, was ich fühle. Und das ist eben doppelt und oftmals nicht miteinander
im Einklang.
Im Einklang, ganz genau.
Ja. Okay.
Nein, also ich sagte ja schon, also dass ich über die Hochbegabung meiner Kinder zum Thema gekommen bin. Also wir haben unseren Sohn seinerzeit testen lassen und so bin ich überhaupt mit dem Thema konfrontiert worden und habe ja eben meinen beruflichen Werdegang kurz vorgestellt, auch das eigene Interesse an der Aufklärung. Das lag natürlich daran, dass ich, oder was heißt ich, wir unser Kind optimal begleiten wollten. Wir wollten eben auf seine, ja, wie soll ich sagen, von Baby an sperrige Persönlichkeit eingehen können und ob
optimal eingehen können. Das ist auch halt, ich sag mal, auch wieder eine Herangehensweise, die ist eben einfach den Hochbegabten gerne anheim. Also dieser hohe Perfektionismus, dieses Dinge besonders gut machen wollend, um das gleich an der Stelle herauszustellen. Ne?
Also das hast du an deinem Sohn festgestellt? Oder
das habe ich an mir festgestellt, dass mir das einfach total wichtig war, hochwissenschaftlich dieses Kind zu begleiten. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte bis zu seiner Testung eine halbe Regalwand an Kinderliteratur erworben.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, er war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt, als er getestet wurde. Und also ich sag mal, seine Testung hat unsere Ehe gerettet, um das mal ganz klar zu sagen, mein Mann und ich.
Ja,
Also wir hatten totale Probleme, ja, auf jeden Fall, weil ich sagte es ja schon, ne, ist halt ein Thema für die ganze Familie und mir war als Mutter dieses Kindes immer gespiegelt worden, ich mache ja wohl alles falsch und ich bin nervös und das Kind ist so seltsam, weil ich so seltsam damit umgehe und ich erzähle auch viel zu viel und keine Ahnung. Na, also das war halt jedenfalls auch für mich schwierig, meinen Platz zu finden bei einem Baby, das vorzugsweise geschrien hat, wenig Schlafbedarf, also wie gesagt, geringes Schlafbedürfnis ist halt auch so ein Klassiker für die Identifikation hochbegabter Kinder, insbesondere in dem Fall jetzt eben Säuglinge. Und dann nicht altersgerechtes Verhalten. Unser Sohn hat nie zwei Wortsätze benutzt, er hat gleich in ganzen Sätzen gesprochen und das unter einem Jahr. Und
das ist ja schon auffällig.
Ja, ganz genau, richtig. Und ist halt ganz früh gelaufen, wollte nicht krabbeln und aber wie gesagt, wenn es das erste Kind ist und du hast keine Vergleichsmöglichkeit, dann hast du erstmal, wie soll ich sagen,
alles dazu, Judith.
Keine Verwunderlichkeiten, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ne? Ja. Und von daher näherst du dich halt dem Thema in kleinen Kreisen. Aber der damit einhergehende Perfektionismus, den die Mutter, in dem Falle ich, hatte. Ich würde sagen, das ist halt eine Auffälligkeit hochbegabter Menschen, dass sie gerne alles besonders gut und richtig machen wollen und dass dann auch ganz viel Zeit ins Land gehen darf, sozusagen.
Ja, also das heißt, Birgit, würdest du sagen, das ist vererbbar?
Ja, also ich sag mal, das ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig unumstritten, aber ich würde mal sagen, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ja, ich erlebe das so. Und natürlich nicht nur bei mir, sondern bei allen Leuten, die ich ja mittlerweile kenne. An der Stelle sei vielleicht gesagt, dass ich derzeit die erste Vorsitzende bin der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind hier im Regionalverein Rhein-Ruhr, der eben hier in Nordrhein-Westfalen ansässig ist. Und ich leite in meiner Heimatstadt einen Elterngesprächskreis für die Eltern hochbegabter Kinder und habe dadurch natürlich einige Bekanntschaften geschlossen. Und ich erlebe einfach auch bei den anderen Familien, dass die Eltern schon Facetten, die die Kinder haben und Auffälligkeiten haben, auch bei sich feststellen können. Und wenn das also nicht in der Generation davor ist, so sagt man zumindest, findet es sich in der Großelterngeneration wieder. Also gewisse Auffälligkeiten für ungewöhnliches Verhalten, Andersdenken, Anderssein ist in der Regel familiär bedingt. Ja, ich würde das auf jeden Fall so sehen, ja.
Okay, also das heißt, bei dir wurde es auch, du hast dich dann auch testen lassen sozusagen und dann wurde das bei dir auch erkannt, oder?
Also ich habe mich nicht testen lassen. Ich weiß seit etwas über einem Jahr, dass ich im dritten Schuljahr tatsächlich getestet worden bin. Also meine Eltern haben mich testen lassen, als ich noch in der Grundschule war, weil ich halt auch ein auffälliges Kind war. Ich habe viel geredet. Ach nee. Und war aber trotzdem mit meinen Aufgaben immer fertig und ich habe halt andere von der Arbeit abgehalten. Ne? Außerdem war ich Linkshänder. Ich bin halt auch einer der ersten Linkshänder, die ohne Beeinträchtigung von seitens der Lehrer links habe schreiben dürfen. Das habe ich meiner ehemaligen Grundschullehrerin zu verdanken, die das also auf jeden Fall immer gefördert hat.
Cool.
Ganz genau. Mhm. Und bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich immer davon ausgegangen bin, mein Mann ist auf jeden Fall hochbegabt und das war für mich immer klar, dass er weit überdurchschnittlich intelligent. Dass ich intelligent bin, das weiß ich. Das weiß ich auch schon ganz lange. Dass ich ein kluges Mädchen bin, das ist nichts Neues. Aber dass ich eben tatsächlich überdurchschnittlich begabt bin, das ist mir wirklich erst so klar geworden, als ich die Ausbildung eben zum Etcher-Spezialisten an der Universität Münster absolviert habe. Ich muss euch sagen, das war wie nach Hause kommen. Ich habe wildfremde Frauen und Männer kennengelernt und habe Sätze vervollständigen können von mir völlig fremden Menschen. Und das war so ein Happening. Ja. Das verdiente diesen Ausdruck Happening, den ich vorher natürlich auch kannte, aber damit, versteht ihr, nichts anfangen konnte. Aber das war für mich...
So ein bisschen wie von Schwarz-Weiß auf Bunt, oder?
Ja, so ungefähr. Du drückst es aus. Ja, wunderbar. Oder? Ja, wunderbar. Habt ihr das Bild gehabt? Also es war einfach grandios, dass ich mit mir, wie gesagt, wildfremden Menschen beim Stehkaffee stand. Ihr kennt das bestimmt, so eine typische Erwachsenenfortbildung halt am Wochenende. Und man kennt sich noch kaum und vervollständigt einander die Sätze und sagt, sag's nicht, ich denk's gerade, lass es mich aussprechen. Und du denkst, hey, das ist unheimlich. So was kennst du nur von einem, und zwar von dir selber. Dass du so denkst über andere und dass du das noch mit deinem Partner kannst. Ne? Also klar, mit meinem Mann kann ich das, aber dass ich das mit wildfremden Leuten plötzlich konnte, das war spooky.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Vor allem, es ist ja auch wirklich eine Seltenheit, ne, dass du dann, du hattest ja gerade erwähnt, 2-3% ne, der Bevölkerung und dass du und dein Mann jeweils beide diese Hochbegabung, dass sie da vorliegt. Ich meine, da kann ja nichts anderes eigentlich auch rauskommen. Ne? Das war
ja, ja, so sollte man meinen, ja.
Aber genau, das hattet ihr auch gerade schon mal angesprochen, diese, würdest du auch sagen, Hochbegabung geht auch, oder ist es gleichzusetzen mit Hochsensibilität? Das ist ja auch ein Thema, was immer größer wird. Geht das miteinander einher oder wie kann man das noch so ein bisschen voneinander abgrenzen? Was würdest du sagen, Birgit?
Ja, also Hochsensibilität trifft aus meiner Sicht auf jeden Fall auf hochbegabte Menschen zu. Wobei man das eben vielleicht so rum sagen kann, Hochbegabte sind in der Regel hochsensibel. Nicht jeder Hochsensible mag dann tatsächlich hochbegabt sein. Aber da können wir dann vielleicht auch nochmal darauf ansetzen, das, was wir eben schon besprochen hatten, dass also aus meiner Sicht hochsensible Menschen auf jeden Fall alle eine ganz besondere Begabung in sich tragen. Und wenn sie beispielsweise im interpersonalen oder im intrapersonellen Bereich liegen oder im musischen oder im spirituellen Bereich, ja, also eben hochsensitiv sein. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt Menschen, die betreten einen Raum und können die Stimmung spüren. Oder aber du gehst auf eine Party und die Betreffenden selber wissen es noch nicht, aber du spürst, da bahnt sich gerade was an zwischen dem Mann und der Frau. Und du nimmst das wahr und denkst, oh Gott. Ne? Also das ist ja das, was man so unter dem sechsten Sinn versteht. Ja. Oder aber die Überlegung, so Sachen einfach aufzuspüren. So von wegen, es liegt Aggression in der Luft oder heute passiert noch was. Und du kannst das einfach nicht rational, kognitiv erklären. Ja? Also das ist natürlich etwas, was du nicht messen kannst in irgendeiner Testung. Aber ich denke eben, die Hochsensiblen und die Hochbegabten, das liegt schon sehr, sehr nah beieinander. Und kreiert wurde der Ausdruck hochsensibel von der amerikanischen Psychologin Elaine Aron 1997, und die hat eben herausgefunden, dass das auf jeden Fall genetisch bedingt ist, und das trifft auf ca. 15% der Bevölkerung zu.
Also Hochsensibilität.
Hochsensibilität, ja, okay. Ganz genau.
Wir müssen nochmal interpersonell und intrapersonell
aufklären. Ja, dann mach du das doch mal, du bist doch der Psychologe.
Also, kann ich gerne machen. Also interpersonell ist vor allen Dingen zwischen mehreren Personen.
Zwischen zwei Menschen.
Genau, also oder zwischen zwei oder mehreren Personen. Und intra ist mit sich selbst.
Genau,
also wenn
die Kommunikation.
Also innere, eigene, genau, Kommunikation mit sich selbst.
Ich hätte es nicht besser sagen.
Ich wollte nur mal, der Gast hat immer Vorrecht.
Natürlich.
Deswegen möchte ich mich da nicht vor.
Nein. Genau.
Ja, wir müssen das manchmal tatsächlich nochmal, weil wir da zu sehr schon, wie sagt man so, den Fach
haben. Im Fach in
genau.
der Fachsprache sind.
Und rational, genau. Kognitiv heißt ja im Grunde genommen gedanklich, rein gedanklich auf einer gedanklichen Ebene zu bleiben. Ne? Genau, ja.
Ja, jetzt würde ich total gern auch zu deiner Tätigkeit kommen, Birgit. Also wie, du bist ja auch Coach, was ich ja total schön finde, ne, dass wir da ja so im Grunde beruflich verwandt sind.
Genau.
Aber du, denke ich mal, vielleicht nutzt du auch ähnliche Methoden, die ich auch nutze, allerdings natürlich mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Ne? Also erstmal finde ich total spannend, wer kommt denn überhaupt zu dir? Also du sagtest gerade, du arbeitest mit hochbegabten Kindern, aber die wissen, also sind ja nicht so Menschen, die sofort von sich aus wissen, sie sind hochbegabt, sondern was sind das für Fälle, was sind das für Symptome für oder überhaupt? Also was würdest du sagen, ist eigentlich so deine Zielgruppe?
Also meine Zielgruppe sind, ja, ich sag mal, grundsätzlich eigentlich schon eher so die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen. Das ist so das, was ich grundsätzlich gut finde. Aber ich habe tatsächlich natürlich auch Kinder und Jugendliche dabei, wobei ich mit denen halt unterschiedlich arbeite. Ich habe ein Setting, das nennt sich eben Lerncoaching. Und das versteht sich, ich sag mal, das habe ich mit meiner Kollegin zusammen selber entworfen. Das ist so eine Art, ja, das klingt jetzt völlig verrückt, wie so eine Art therapeutische Nachhilfe, ja. Also wir haben festgestellt, so sind wir losgelaufen, dass im Prinzip die klassische Psychotherapie, der diese Kinder beispielsweise schon vorgestellt waren, überhaupt keine Erfolge hatte. Erfolge heißt in dem Falle, du hast ein in der Regel eben gelangweiltes, unterfordertes Schulkind, das als Underachiever durch die Schule geht, es wird getestet, hurra, es ist hochbegabt. Gut, dadurch läuft es in der Schule noch lange nicht besser, weil die Langeweile ja nicht weg ist. Die Lehrer versuchen zu fördern, geht auch nur suboptimal voran, also eine Psychotherapie. Das Kind muss ja irgendwie wieder auf die Schiene gestellt werden. Der Psychotherapeut tut, was er kann und stellt fest, naja, davon werden die Noten in Mathe auch nicht besser. Und das hat mich sozusagen auf den Plan gerufen, einfach mal zu gucken, was passiert denn im Kind, wenn es beispielsweise jetzt etwas machen soll, wie Deutsch oder Mathe, um jetzt bitte, ne, nur ein Beispiel zu geben. Ich möchte jetzt nicht alle Mathe- und Deutschlehrer nicht aufrufen, aber ist ja halt sind ja zwei Hauptfächer sozusagen in der Schule. Was passiert bei den Kindern? Und mir ist halt aufgefallen, dass diese Kinder in der Regel nach 5 Minuten aussteigen. Gerade diese sogenannten hochbegabten Underachiever, die steigen nach 5 Minuten aus. Und das ist dann sozusagen die besondere Aufgabe von mir als Lerncoach, dafür zu sorgen, dass die bei der Stange bleiben.
Das ist bei mir früher auch gewesen.
Das denke ich mir gerade.
Ich bin mir echt schon ausgestiegen.
Wie schön, dass ich dir eine Antwort gebe auf alle dir inliegenden Fragen.
Da habe ich auch mal gedacht, mein Gott. So, muss ja sitzen bleiben, dann sind die 50 Minuten rum. Ja, genau.
Genau. Und das ist eben wichtig, da dran zu bleiben, weil sonst haben die Kinder einfach basale Lücken. Und das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Wenn du dich immer rausziehst, ist irgendwann der Berg an Lücken so groß. Ich meine, ihr ahnt schon, da kann die beste Psychotherapie im Prinzip nichts bewirken, weil dadurch sind die Lücken ja alle nicht weg.
Genau, so.
Und da ja einfach nach 1 die 2 kommt, die 3, die 4, die 5, wir aber oft beobachten, dass das hochbegabte Kind eben gerne nach der 1 schon die Stufe 6 oder 7 hätte, was also übrigens auch für ein begabtes Kind unter Umständen völlig normal sein kann, dann ist es temporär eventuell gut, dem Kind diesen Schritt sogar zu erlauben. Und das Kind selber reinspüren zu lassen, dass es jetzt Sinn macht, nochmal zurückzugehen auf Stufe 2 oder 3, da wo wir hingehören. Wichtig ist einfach zu erkennen, was für ein Kind habe ich vor mir. Habe ich eben ein sehr freigeistiges Kind vor mir, das solche Dinge selbst entscheiden möchte? Mhm. Und das ist oft der Fall. Ja? Ich sag mal, es gibt eben hochbegabte Kinder, die lassen sich, ja, ich sage jetzt mal, gut führen.
Mhm, nee, gehört ich nicht so.
Denke ich mir. Und die lassen sich dann überreden. Also ich darf an der Stelle zum Beispiel sagen, so ein Kind war ich. Ich habe mich überreden lassen. Ja? Aber wenn du das nicht tust, dann werden eben die Lücken immer mehr und dementsprechend glaubt man dann hinterher, man sei ja doch irgendwie einerseits vielleicht nicht dumm, aber dann doch wieder dumm. Mhm. Und ich finde, das sind ja eben völlig falsche Adjektive in dem Kontext, weil es geht einfach darum, wir sprechen in dem Fall über ein weiteres Fachwort, nämlich die kristalline Intelligenz, um den Begriff einzuführen, die fluide Intelligenz, damit werde ich geboren. Und die kristalline Intelligenz bildet sich aber dergestalt aus, dass ich eben mehr Fähigkeiten aneigne, wie die Fähigkeit zu schreiben, die Fähigkeit zu lesen, die Fähigkeit, Sinn erfassen zu können.
Die Faktenwissen, sagen wir mal.
Die Faktenwissen, ganz genau. Das aber eben ist etwas, das kann jeder lernen. Und wenn er das aber nicht tut und dann später glaubt, er sei dumm, dann ist das ja letztendlich ein Irrtum, weil ich könnte es ja lernen. Hm. Na, das ist ein Vorgang, den kann ich trainieren wie einen Muskel.
Ja, die kristalline Intelligenz, genau. Ja.
Die kristalline Intelligenz.
Hat die nicht auch immer einen Einfluss auf den IQ-Test im Grunde? Ist das nicht ein totaler Unterschied, ob ich den halt als Kind mache oder ob ich den als Erwachsener mache? Oder ist der IQ-Test davon losgelöst?
Ja, der IQ-Test ist insofern davon losgelöst, weil er ja standardisiert erfolgt. Das heißt, du wirst verglichen in dem Moment, wenn du den machst, mit Leuten aus deiner Altersgruppe.
Ja, wobei wir uns, genau, aber es ist gut, dass du nochmal genau sagst.
Nee, das ist Altersgruppe, ja gut, dass du nachfragst.
Weil die natürlich je nach Alter schnell, also da brauchst du ganz andere Stichproben. Ne? Also das ist manchmal bei bestimmten Tests ein halbes Jahr, ist da schon ein Unterschied, gibt es schon andere Stichprobe schon dafür.
Ganz genau. Hätte ich mir nämlich jetzt auch gedacht. Aber gut, interessant.
Ja, also ich meine, man kann natürlich, wenn man gebildeter ist, sagt man, ist der Test vielleicht schon, tatsächlich würde der eventuell mehr nach oben ausschlagen. Aber wie gesagt, die Psychologen, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen eben, du kannst nicht zu hoch getestet werden. Ja. Also Hochbegabung lässt sich nicht sozusagen herbeireden oder betrügen.
Genau.
Das sagtest du ja vorhin schon. Ne?
Ganz genau. Ja. Du kannst wohl eher ein Ergebnis zu deinen Lasten haben, weil du eben beispielsweise ängstlich bist, aufgeregt, nervös, blockiert. Oder um diese Hochsensibilität anzusprechen, eine Facette zum Beispiel ist ja grelles Licht nicht mögen, ein kratzendes Etikett im Nacken zu verspüren, am T-Shirt oder der Pullover kratzt, weil das Waschmittel irgendwie nicht gut ausgewählt worden ist. Ja. Na, oder es gibt Störgeräusche.
Der Versuchsleiter oder die.
Ja, genau. Der Tester. Genau, der gefällt dir nicht. Warum auch immer. Das kann halt eben alles verfälschen.
Ja. Ja. Nennt man Störungsvariablen, ne? Sind das also Störvariablen.
Ja, genau. Und das sind ja schon Sachen aus der Hochsensibilität heraus. Mhm. Genau.
Die Frage, die mir jetzt auch noch, oder überhaupt, was sich mir jetzt gerade so aufdrängt, ist, im Grunde, also man geht ja erst, oder ich sag mal, Hochbegabung, würde ich jetzt mal sagen, ist ja gesellschaftlich eher positiv konnotiert. Also, dass man denkt, ach Mensch, eine Hochbegabung ist ja von Grund auf erstmal super. Ne? Also,
aber die will keiner, ne?
Wenn wir da jetzt mal so tiefer einsteigen, finde ich, hört sich es auch mehr nach einer Bürde vielleicht auch an. Also gerade, weil wir damit in einem gesellschaftlichen Kontext leben, also wo halt doch 97-98% der Menschen anders ticken.
Genau.
Mit welchem Leidensdruck, also kommen die denn dann zu dir?
Mit dem Gefühl, irgendwie nicht so richtig anzukommen. Ne? Also das Gefühl, ich sag mal, das wird ganz gern beschrieben mit angezogener Handbremse oder eben es ist so schnell langweilig und alles ist irgendwie immer langweilig, so eindimensional.
Bis zur Lebensmüdigkeit hin,
bis zur Lebensmüdigkeit, ganz genau. Ja, und da müsste man dann wieder einen Ausdruck einpflegen, nämlich den, sozusagen, wir reden da nicht von Burnout, wir reden von Bore-out.
Genau.
Also wirklich von Tiefen gelangweilt. Und das ist natürlich auch etwas, also ich sag mal, die Wissenschaft sagt ja gerne, dass also Hochbegabung ist ein Potenzial, mit dem ich geboren bin, eine Begabung, die ja nicht unbedingt sich in Leistung zeigen muss. Was natürlich bei entsprechender Förderung wünschenswert wäre. Aber dass das eben nicht passiert und auch oftmals bei Leuten, die zu mir kommen, eben nicht als Kind oder als Jugendlichem passiert ist. Bei mir selber ist das ja auch nicht passiert. Ich meine, ich war gymnasial befähigt und ich bin durch die Schule geflogen, ohne mich jemals großartig anzustrengen. Das ist jetzt keine Frage. Aber dass ich hätte mehr leisten können und schon viel früher hätte eher lernen müssen zu lernen. Ja, das ist mir dann später im Studium widerfahren. Genau, da habe ich dann zum ersten Mal gelernt zu lernen. Das sind alles eben solche Kleinigkeiten, die eben nicht unwichtig sind. Weil, um es auch an der Stelle anzusprechen, wenn ich lerne und ein Erfolgserlebnis habe und auf meinem Niveau etwas erreiche, also auf dem Niveau, was mir persönlich jetzt möglich ist, bin ich ja in der Lage, Adrenalin, Dopamin auszuschütten. Also da kommen wir zu den Neurotransmittern, also zu den sogenannten somatischen Markern. Ja. um die einzuführen, die mir dann auch den nötigen Kick geben, das gute Gefühl geben, hey, jetzt habe ich wirklich was geleistet. Ja. Wenn ich dagegen nur etwas abrocke, was ich locker aus der Hand oder aus dem Ärmel schüttele, passiert dieser Adrenalin-Dopamin-Kick eben nicht.
Ja.
Und genau das führt dazu, dass ich also zum Beispiel auch in meinen, ja, ich sag jetzt mal, in meinem Dunstkreis Untersuchungen festgestellt habe, dass die Leute eben ihre positiven Erlebnisse weniger deutlich wahrnehmen können, als beispielsweise negative Erfahrungen. Etwas, also, ne, also dieses ständige darauf gucken, was kann ich nicht, wo habe ich Störfelder, wo habe ich Schwächen, wo habe ich irgendwelche Misfits und bin eben unzufrieden und habe den Fokus immer nur da drauf.
Ja, und ich finde, das ist wirklich ein Feld, was so heterogen, also so unterschiedlich ist. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jo, bei Hochbegabung oder Hochsensitivität oder Sensibilität ist das immer Schema F oder immer der gleiche Ablauf. Es ist so heterogen, so unterschiedlich, finde ich. Ne? Weil der eine zum Beispiel, der einfach nicht vielleicht weiß, was für ein Werkzeug er hat, und wenn er das erfährt, plötzlich total sich, wie du es gerade bei dir beschrieben hast, von Schwarz-Weiß zur Farbe wird, so, ne, so richtig sich bereichert fühlt und endlich aus Fragezeichen Ausrufungszeichen werden. Kann aber auch für den anderen bedeuten, der plötzlich merkt, oh, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück, so nach dem Motto, dann muss ich ja plötzlich aus meiner Komfortzone oder aus meiner vielleicht Identität, die ich damit verbinde, ja raus. Und das will ich vielleicht gar nicht. Ne? Also es gibt so verschiedene Aspekte, die wir dann, und da kommen wir dann auch wieder zu der Krankheitswertigkeit. Also wenn, jetzt wieder so in dem Bereich, wenn so Personen in die Therapie gehen und man dann in der Therapie merkt, irgendwie kommt man nicht so wirklich, wie du es gerade auch schön beschrieben hast, mit den Kindern und Jugendlichen, nicht wirklich weiter. Mhm. Weil die letztendlich nichts, ich sag's mal ganz deutlich, nichts in der Therapie zu suchen haben, in dem Sinne, weil die Symptome nicht ein Hinweis auf eine Erkrankung sind, sondern auch auf ein nicht genutztes Potenzial.
Richtig, ganz
und das ist dann schon
wieder Einleitung für die Gruppe. Einfach Teil der Persönlichkeit ist, des Temperaments,
Ja.
Und
Ne? Ich meine, was ich will gleich sagen, ich gucke die Birgit an, das ist wirklich so wie so ein, ne, so, wie sagt man das so? Ja, so etwas, was schon dringend ausgesprochen werden muss, finde ich. Ne?
Ja.
Und wo ich auch das Gefühl habe, irgendwie, damit ist auch schon direkt schon wie so eine Werbung, aber ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann auch, dass wir es verschriftlichen werden, ne? Das wird bestimmt kommen, weil wir einfach merken, das ist dran, das ist echt dran.
Also genau, jetzt finde ich es der geeignete Zeitpunkt, irgendwie auf eure Zusammenarbeit auch nochmal zu kommen.
Ja.
Vor allem, Birgit, was mich jetzt aber auch nochmal also wirklich spannend, sehr interessieren würde, was machst du denn, du hast jetzt gerade von der Lerngruppe oder von der Lerntherapie gesprochen, kannst du noch sagen, wie gehst du noch vor, also was sind Hilfsmittel für diesejenigen, die dann zu dir kommen, also wie gehst du erstmal vor, und dann fände ich total spannend, also wie ist eure Connection, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich mache dieses Lerncoaching ganz speziell als so eine Art Schnittstelle zwischen also es ist keine wirkliche Nachhilfe, es geht überhaupt nicht um das eigentliche Fach, die Arbeit machen die Kinder komplett selber, aber es geht darum, sie dabei zu beobachten, ne? Zu beobachten, wo sie aussteigen wollen und sie sozusagen, ich nenne das immer, bei der Stange zu halten und erstmal zu gucken, wie man das irgendwie erfolgreich hinbekommt. Und wenn die Kinder dann die ersten Schritte eben gehen können, das ist eben das Wunderbare bei hochbegabten Kindern, da sind dann die Erfolge so schnell. Und dann geht es wirklich, ihr müsst wissen, wie nicht mehr treppenstufenmäßig, sondern dann geht es im Fahrstuhl ab die Post, aber wirklich die Fahrstuhlgeschwindigkeit des Empire State Buildings. Ne? Also das
ist die fühlen sich gesehen, ne? Oder?
Ja.
Abgeholt.
Genau. Ja, schön. Und dann können die halt auch an sich selber glauben und dann läuft's. Und ein Steckenpferd von mir, etwas, wo ich halt auch bei mir selber eine große Begabung sehe, ist eben die Kommunikation. Ich denke, ich kann das einfach sehr gut, Menschen gut beobachten, aber auch vor allen Dingen gut in Kontakt gehen mit Menschen. Also würde mir jetzt selber auch tatsächlich eine hohe interpersonale Intelligenz zuschreiben, ganz uneingeschränkt.
Ja, aber das ist ja auch. Wir kriegen ja voll die Ohren heute verliehen. So.
Dann hast du ja auch den richtigen Bereich gewählt, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Ja, also ich war kein guter.
ja, ich sage jetzt mal Steuerberater, weil ich, ich meine, ich war schon gut, rein fachlich natürlich, aber vor allen Dingen konnte ich, denke ich, immer gut zuhören und war bei den Menschen selbst, ne, genau, ja. Und bin da sehr individuell drauf eingegangen und genau das ist der Punkt, denn wir kommunizieren ja nicht nur mit unserer Sprache, sondern wir kommunizieren ja im Gegenteil noch viel mehr nonverbal und das ist eben ganz wichtig und gerade da sehe ich eben eine Schnittstelle, wo vieles abweichend ist zu den 97% anderen, sage ich jetzt einfach mal, die ja doch eine recht große Gruppe darstellen. Und deswegen habe ich zusammen mit meiner Kollegin aus Frankfurt ein Kommunikationstraining entworfen, genau, das sich eigentlich an jedermann richtet. Das ist jetzt gar nicht speziell nur für Begabte, Hochsensible oder auch jetzt hier für Kinder oder Jugendliche, sondern auch für Erwachsene geeignet. Einfach, wie trete ich mit anderen Leuten in Kontakt? Wie schaffe ich es eben, Freunde, Bekannte zu finden? Wie kann ich mich annähern, gerade weil ich mich anders fühle, aber trotzdem ja die Sehnsucht in mir habe, Menschen zu finden, mit denen ich eben, ja, schöne Dinge gemeinsam erleben können möchte, muss. Zum Beispiel als Schulkind, ihr wisst das selber, da bist du in so einer Klasse und müsst ihr es ja trotzdem andocken, Peers finden und ein Teil dieser Gruppe sein. Genau.
Ja, genau.
Richtig, genau. Und das ist eben so mein Haupttätigkeitsfeld mit den Kindern und Jugendlichen. Genau.
Ja, und jetzt, Kurt, ist dein Moment.
Jetzt kommen wir wieder zurück. Jawohl, ich freue mich schon. Nein, ich hatte ja gerade, um nochmal zurückzukommen zu dem, wo ich ja gebremst worden bin. Nicht jetzt wertend gemeint, sondern genau, um mich da wieder wieder reinzuholen. Ich wollte ja damit quasi gerade vor, glaube ich, gefühlt 3 Stunden, na Quatsch, wollte ich die Einleitung machen im Sinne von, und dann kamst du ja dazu, also quasi zu den Therapien. Wobei, ich möchte nochmal eine Sache hier aus dem Flow heraus nochmal markieren. Also die Betroffenen, die in eine Therapie gehen, wenn ich gerade sowas sage wie, dass es jetzt keine Erkrankung ist, damit möchte ich jetzt nicht gefühlt diesen Personen die Symptome absprechen. Ne? Also sie sind schon sehr, sehr belastet. Also das geht bis hin zu einer Existenzbedrohung. Also dass die wirklich sich fragen, will ich überhaupt weiterleben? Macht das Leben einen Sinn? Also das kann schon maximal sein. Also das möchte ich nochmal ganz klar betonen.
Zumal, Kurt, da können doch auch wahrscheinlich Folgeerkrankungen stattfinden,
ja, natürlich.
Oder Depressionen.
Ja, natürlich. Und, natürlich. Oder, ich habe das gerade auch rein nur auf einer Ursache-Wirkungsebene her gemeint, dass die Ursache nicht eine Erkrankung ist. Das meinte ich nur. Ne, das ist schon symptomorientiert. Also es ist schon vorhanden, es ist schon da. Und die leiden sehr. Also ich würde mal behaupten, dass die also wirklich niemandem nahestehen. Ne? Also im Sinne von Bedeutungszuweisung oder was auch immer. Oder in dem Symptom erleben. Also es kann wirklich sehr maximal sein. Das erlebe ich auch bei den Betroffenen. Bis hin zu einer maximalen Verzweiflung. Und so, und dann habe ich halt bei einigen Klienten das Gefühl gehabt, Mensch, hier komme ich an Grenzen, habe mich dann Supervision und habe dann halt das auch nochmal besprochen dort, inwieweit das mit mir eventuell zu tun hat, weil natürlich auch nicht auszuschließen ist, dass man selbst vielleicht dann nicht vielleicht passend ist oder da an seine eigenen Grenzen kommt, ne? Und aber das war dann tatsächlich nicht das Thema, sondern es war eher die Frage, so, und da kam nämlich Birgit ins Spiel, mit der Überlegung, ob es vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt gibt, der hier wichtig ist. So, und da habe ich dann Birgit mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mal dazuzukommen. Und natürlich habe ich die Klienten auch gefragt, bevor Birgit dazu kam, die einverstanden sind und die waren aufgeschlossen. Und da würde ich gerne.
Ja, da Birgit, kannst du da nochmal kurz erklären, was du meinst mit, weil du hast das Gruppensetting noch nicht erklärt.
Jetzt ist auch noch keine Gruppe da. Also jetzt von dem, wo ich gerade erzähle, haben wir noch gar nicht, ich bin gerade quasi dabei zu erklären, wie die Gruppe überhaupt entstanden ist.
Okay,
also
da gab es die erstmal, noch gar
nein,
nicht.
Nein, die gab es da noch gar nicht.
Weil du machst ja auch schon lange Gruppenarbeit.
Deswegen, genau, genau. Die Gruppenarbeiten sind aber, ich hatte ja angefangen mit den Gruppenarbeiten in Bezug auf Angst, emotional instabile Persönlichkeitsstörung und Depression und habe ja dann durch meine Spezialisierung auf Trauma das dann irgendwann nur noch auf Trauma wieder reduziert. Ne, emotional instabile Persönlichkeitsstörung mache ich zwischendurch auch noch die Gruppen, ne, aber in der Regel mache ich nur noch Traumatherapie in Gruppen. Ne? Und so, und jetzt diese Sache, die ich jetzt mit Birgit so, wenn man so will, entwickle gerade, ist eher der Aspekt, inwieweit könnten ganz andere Aspekte aus einer Ursache-Betrachtungsweise heraus dann doch im Vordergrund stehen, die aber noch nicht benannt worden sind. Also wo die Psychotherapie, ich sag's mal ganz deutlich, an die Grenzen kommt. Wo Psychotherapie nicht weiterhilft, so wie du es auch gerade gesagt hast bei Kinder-Jugendlichen, wo dann da die Kollegen, obwohl sie auch alles Mögliche tun und auch sicherlich gut tun, aber da nicht ausreicht. Und man würde wirklich jetzt mal ganz platt gesagt sagen müssen, ich kann ihnen nicht weiterhelfen. Oder unerfahrene Kollegen würden sagen, ihnen kann man nicht helfen. Und das ist noch schlimmer, wenn man so will. Aber da, wie gesagt, kommen wir nämlich zu dem Punkt, da hatte ich dann die Birgit gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, weil ich hatte das Gefühl, dass da was ist. Und Birgit hatte es mit ihren Worten gut benennen können. Und das wollten wir halt da in dem Setting dann zusammen mit dem Klienten besprechen. Genau, dann würde ich das gerne dich da reinholen, wenn du es gerne aus deiner Sicht beschreiben wollen würdest, wenn es okay ist für dich.
Ja, natürlich. Ja, du hattest mich ja dann dazu geholt und ich fand das von dir völlig zu Recht so benannt und habe dir das ja auch mehr oder weniger bestätigt und ich war, glaube ich, in insgesamt 3 Einzelsettings
Genau, dabei, ganz genau, ne? 3 genau. Einzeltherapeutische
genau. Begleitung. Ja, genau. Und dann haben wir uns ja sozusagen im Off darüber unterhalten. Das haben wir jetzt nicht vor dem Klienten gemacht, sondern
aber immer in Absprache mit dem Klienten.
Nein, natürlich genau. Immer mit dem Klienten, genau. Aber ich habe dich ja im Prinzip bestärkt, dass das, was du gesehen hast, also dein ressourcenorientiertes Arbeiten, auch vor dem Hintergrund, dass du ja den Glaubenssatz vertrittst, jeder schafft es wieder, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen.
Ja, Hilfe zur Selbsthilfe, genau.
Richtig, genau. Und und du mir ja auch bestätigt hast, die Leute sind teilweise nicht in der ersten Therapie, sondern du bist schon der 3. oder 2. Therapeut, genau. Oder eben, es zeichnet sich eben so direkt keine wirkliche Besserung ab. Genau, da einfach mal drüber nachzudenken. Und ich konnte dich ja bestätigen, sozusagen. Und daraus ist ja im Prinzip dann der Gedanke erwachsen, das Ganze in eine Gruppe zu führen, wo, ich sage jetzt einfach mal, völlig unterschiedliche Menschen, aber letztlich vermutlich ähnlich befähigte Menschen aufeinander treffen, unter unserer Leitung, kann man sagen, unserer Begleitung, vielleicht der bessere Ausdruck, als Mischung, Austausch, aber gleichzeitig Aufklärung, wissenschaftlicher Background und also das, was wir im Prinzip heute hier abgeklopft haben, also sprich, es gibt natürlich immer die IQ-Testung, aber das ist ja eben nur ein Aspekt vor dem Hintergrund der multiplen Intelligenztheorie von Howard Gardner, plus eben, wie fühle ich das Ganze? Oder vielleicht noch ganz interessant, wir sprechen ja eben von Leuten, die ja eben vermutlich krankgeschrieben sind, beziehungsweise Symptome haben, die dem Krankheitsspektrum zugeordnet sind. Und die fühlen sie ja nun mal auch, ganz genau. Wie kann man das sozusagen jetzt fassen für die Betreffenden, sodass sie im Prinzip plötzlich merken, ich bin halt so. Ja. Das ist nicht krank, das ist ein Teil von mir. Ich bin eben so intensiv und das hat eben Auswirkungen auf die ganze Persönlichkeit. Ja. Das ist ein ganzheitliches Thema, etwas, das, was wir auch noch nicht besprochen haben, dass sich das eventuell halt auch auswirkt auf die physische Ebene und dass eben dieses Multiple unterwegs sein, also immer denken müssen, immer viele Ideen haben, dabei sich aber verhaspeln können oder aber dieser schon angesprochene Perfektionismus oder diese Sichtweise, lediglich schwächenorientiertes Gucken, all das, was gut läuft, gar nicht wahrnehmend, weil eben beispielsweise bei dieser Situation keine somatischen Marker ausgeschüttet werden. Und weil eben als Kind oder als Jugendlicher nie gespiegelt wurde, dass man etwas Besonderes ist, sondern dass dieses, wenn überhaupt Besondere, einen negativen Touch hatte.
Genau. Und man muss dazu sagen, natürlich geht es nicht darum, in so einer Gruppe den jetzt so wie so Orden zu verteilen, ne? So nach dem Motto, so ihr seid jetzt alle voll die super Hochbegabten oder so, dass man da so wie so eine Art so Pimp my Ego, also ne, ich muss mich jetzt ganz super toll damit fühlen oder so. Also so, dass es mehr so wie so eine, so wie sagt man, so was Aufgesetztes hat, sondern es geht vielmehr darum, dass man mehr ins eigene Spüren kommt von den eigenen Ressourcen, den eigenen Sensibilitäten. Und
ja,
dann
eine Lösung einfach, eine Lösung zu bieten, einen Lösungsansatz zu bieten, genau.
Das
etwas
Werkzeug
als Teil von sich zu akzeptieren, was eben nicht krankhaft ist, sondern was einem durch die Unterhaltung mit Normalbegabten vielleicht als das ist nicht normal oder das solltest du lassen oder du machst ja auch viel zu viel oder du machst ja auch, was weiß ich, ne, nicht richtig, nicht falsch, nicht passend. Ne? Aber das eben, das, wie soll ich sagen, dass ein Teil der Hochbegabung, die man eben, wie ich immer so schön sage, nicht an der Garderobe abzugeben ist, wie ein Hut, einfach diese Intensität ist, mit der diese Menschen unterwegs sind und dass das eben zu ihnen gehört und dass sie das unbedingt leben sollten.
Ja.
Das wurde ja auch, ich glaube, das dürfen wir jetzt schon an der Stelle einmal mal sagen, auch Datenschutz hin oder her, von einem unserer Klienten geäußert, ob man das nicht bekäme.
Achso, ja, natürlich, dich. Klar, das waren sogar mehr denke, als,
wie
wir es gesagt haben.
Wie wir es gesagt haben.
Genau, ganz genau, es ist tatsächlich so.
Fand ich auch ganz bezeichnend.
Genau, wie wird man das los? Ne? Also das ist klar, weil das ist ja...
dieses Meer.
Also ja,
dieses
genau, Meer. Dieses Meer, dieses ganz Meer. Genau, weil das kann natürlich auch, ich will erstmal das Gefühl geben, oh Gott, was passiert denn da mit mir? Ne? Wenn ich jetzt plötzlich was benutze, was ich vorher nicht benutzt habe, habe ich da noch die Kontrolle darüber? Oder was passiert denn da? Welche Effekte löse ich denn da darüber aus? Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum wir es über die Gruppe machen. Weil über die Gruppe hat man ja diese Gruppenwirkung. Also man sieht, man sitzt unter Gleichgesinnten. Die Gruppe hat so eine 4 bis 6 Personen Stärke. Jetzt im Moment 3 bis 6 Personen, würde ich sagen, genau. Sind es 4. Ja. Interessanterweise fast Gleichaltrige, so würde ich sagen, und auch nur Männer. Auch spannend und was ich auch spannend finde, auch so, das werden wir alles, denke ich, dann auch noch mal in die Literatur verschriftlichen, den Effekt, den ich sehr wichtig finde, dass man als Mann und Frau die Gruppe mit begleitet. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, genau.
Weil
das sagtest du schon, das ein guter Aspekt ist.
Ja, es gibt so bestimmte Wirkungseffekte, ne? Weil man ja als, wenn ich jetzt zum Beispiel, muss ich einfach nur vorstellen, wenn ich jetzt unter die, jetzt in der einen, jetzt in der Gruppe, die wir haben, die 4 Männer sind und ich würde jetzt alleine als Mann leiten, wäre das ein ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jetzt plötzlich da eine Frau mit dabei ist, so wie du das bist. Ne, das heißt also, es gibt einen ganz anderen, plötzlich ganz einen Effekt und das ist gut, das ist sehr bereichernd, nehme ich so wahr und ich glaube auch, und darauf will ich jetzt hinaus, deswegen führe ich das auch gerade so aus, es ist so, dass glaube ich erst dann bestimmte Effekte möglich werden.
Genau.
Wirkungseffekte.
Das glaube ich auch, ne? Ja, und ich finde das auch sehr gut, dass wir das so experimentell halten. Also ich liebe dieses offene Arbeiten. Du hattest ja auch eben schon gefragt, welche Methoden wendest du an? Also ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und ich finde, das ist auch mit so das Beste, was man machen kann, also lösungsorientiert, systemisch zu arbeiten. Aber ich behalte mir immer meine Intuition vor und in Teilen halt auch eben ganz klar den personenzentrierten Ansatz zu wählen. Also ich mache das ganz situativ, intuitiv, kreativ und bleibe stets offen. Also ich stelle immer wieder fest, auch in ganz normalen Coaching-Prozessen, je mehr ich versuche, selber einen sogenannten roten Faden zu haben, wie wunderbar ich das dann doch wieder gerne verwerfe und aber im besten Sinne verwerfe und auch mich selber dieser Offenheit immer stets positiv vergewissere, weil ich glaube, ja, an der Stelle bitte, das mag jetzt nicht als Selbstlob rüberkommen, aber ich glaube, das ist eine meiner Qualitäten,
diese
Offenheit zu haben, ganz spontan nochmal einmal zu sagen, nee. Jetzt ist hier links nicht das Mittel der Wahl, wir gehen rechts rum.
Ganz genau, und das merkt man auch.
Genau.
Ja, das merkt man auch in den Gruppen. Und jetzt nochmal dazu sagen, wie arbeiten wir in den Gruppen? Genau, Aufklärungsarbeit hast du genannt. Man nennt es auch psychoedukativ. Also man vermittelt Basiswissen, Fachwissen. Genau. Man löst Mythen auf. Ne? Genau. Auch so dieses, nehmen wir mal das Beispiel, das ist ja mit einer der Gründe, wo so solche Verhaltensweisen, also Probleme auch entstehen. Stell dir mal vor, ein Jugendlicher oder ein Kind in der Schule möchte sich mitteilen in dieser Sensibilität. In dieser auch vielleicht auch Hochbegabung in bestimmten Bereichen und plötzlich kommt die Rückmeldung so nach dem Motto, jetzt sei mal nicht so Klugscheißer. Ja, zack, ist der Label da. Ich darf nicht mehr so reden, weil wenn Klugscheißer im Sinne von negativ bewertet wird, ja, und vielleicht auch die Gruppe sagt, ah, der wieder, ja, dann denke ich irgendwann, okay, der Teil von mir ist nicht gut. Den darf ich nicht mehr verwenden. Ne? Deswegen ist das zum Beispiel dann sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man dann zum Beispiel dann in so einer Gruppe sitzt, anfangs zumindest, und man kriegt plötzlich die Rückmeldung, ja, die Gruppe hat das Ziel, euch zu unterstützen in eurer Besonderheit, in der vielleicht Hochbegabung, also da, ne, nicht nur vielleicht, sondern in der Hochbegabung in bestimmten Bereichen. Dann ist das erstmal, der Klugscheißer soll jetzt hier der Tolle sein. So, ja, überspitzt formuliert. Nur nochmal, um das vielleicht dem Hörer einfacher darzustellen. Warum ist das so wichtig? Ne? Und es geht gar nicht nur um den Begriff, so würde ich es jetzt beschreiben, Hochbegabung, sondern mehr um das Akzeptieren der eigenen Ressourcen, der eigenen Fähigkeiten und die zu, du hast das auch mal, finde ich, auch schön bezeichnet, als ins Spüren zu kommen, wieder zu erkennen. Nicht hier oben nur kognitiv bla bla, also nur verstehen, sondern auch wirklich zu fühlen und auch anzuwenden, den Mut zu haben, zu ermutigen. Und ich finde, die Methoden, die wir da bisher auf die Beine gestellt haben.
Ja, genau, die Methoden, mit denen wir arbeiten, die sind ja sowieso völlig frei.
Genau. Ja. Ja, wir sind jetzt auch gleich am Ende, wir sind ja so mega euphorisch da in dem Thema drin. Ja, ne? Aber sind da frei, genau. Also wir nutzen verschiedenste Quellen, um auch nochmal das zu vergegenwärtigen, also dass die das besser nachvollziehen können, die Person. Ne? Genau. Aber vielleicht kann man das nochmal dann, wenn es soweit ist, nochmal separat vorstellen. Aber damit möchten wir einfach auch den Hörern Mut machen, dass man da ruhig nochmal anders hinschauen darf. Man sollte aber auch nicht jetzt denken, oh, mein Kind ist jetzt irgendwie voll, ja, so macht nichts in der Schule, ist bestimmt hochbegabt. Nein. Würde ich nicht pauschalisieren, aber wenn man verunsichert ist oder wie auch immer, kann man sich sicherlich mal einen Beratungstermin oder ähnliches sich holen an den entsprechenden Stellen, die du ja schon mehrfach genannt hast. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dieses Thema nochmal anders zu betrachten, weil wir ja hoffentlich kam das in der Folge jetzt so an, so rüber, dass es eventuell sogar mit der Grund ist, für ein bestimmtes Verhalten, was vielleicht erstmal noch gar nicht sich so als das, was wir heute besprochen haben, irgendwie so zeigt.
Also ich finde es, genau, das ist auf jeden Fall rübergekommen. Gut. Das denke ich durchaus, also zumindest bei mir auch, weil ich bin ja jetzt nicht so im Thema und fand es jetzt auch total spannend, das jetzt mal so aus eurer Perspektive zu hören. Aber was ich halt schwierig finde, ist wirklich dieses Thema der, ich sag mal, Definition oder auch herauszufinden, liegt das bei mir vor oder nicht.
Ja.
Und genau, also weil da einfach, das ist ja auch, ich glaube, in vielen Dingen, die du auch vorhin beschrieben hast, Birgit, die so Hochbegabte auszeichnen, können sich vielleicht auch einige wiederfinden, wo aber nicht unbedingt eine Hochbegabung vorliegt oder auch umgekehrt, ne, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht genannt wurden, wo was dann aber zu einer Hochbegabung zählt. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, das zu wahrscheinlich
ist auch in der Forschung so
voneinander abzugrenzen. Ja. Meine Frage, die sich mir auch jetzt irgendwie stellt, ist die Gruppe, die ihr da habt. Wie betitelt ihr die oder was sind das denn dann auch für Leute, die dann kommen? Weil ich weiß doch erstmal per se nicht, ob ich hochbegabt bin oder halt nicht.
Ja, also ich sag mal, was mich angeht, kann ich sagen, ich beurteile das tatsächlich intuitiv. Also ich spüre das. Ich spüre das einfach. Ich meine, das klingt jetzt sehr verwegen, mit Sicherheit für manche Ohren, aber
Du arbeitest ja.
Du arbeitest doch auch lange einfach, schon. Ja, nein, oder wie ich das ja euch eben schon erzählte, als ich in Münster in der Ausbildung war, und plötzlich feststellte, wie du es so wunderbar nanntest, von schwarz-weiß auf bunt. Mhm. Ja, das war ja nichts anderes. Mhm. Also das hat mir im Prinzip ganz klar auch, wie soll ich sagen, das Standing gegeben. Ja. Also ganz heute selbstbewusst inzwischen, kann ich also ganz klar sagen, zu sagen, keine Sorge, es trifft auf Sie zu. Und da können Sie sich jetzt auch noch so gegen wehren, aber das ist einfach so. Das wird ja unterschiedlich gelebt. Wie gesagt, das haben ja nicht alle Leidensdruck.
Obwohl, das glaube ich, stelle ich mir einfach vor, den Leuten zu sagen, ich glaube, sie sind hochbegabt. Ja. Aber was ist denn umgekehrt? Wie gehst du denn damit um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, weil die kennen ja deinen Schwerpunkt eventuell oder wissen Bescheid und dann merkst
passiert
du, okay.
Passiert nicht. Keine Sorge. Also ich habe, genau, an der Stelle kann ich auch wirklich nur Mut machen. Es ist noch niemand da gewesen, der nicht wirklich, auf den das nicht wirklich zugetroffen hätte. Also ich habe natürlich auch, sagte ich ja eben schon, dass ich für die DGHK sozusagen ehrenamtlich unterwegs bin und immer wieder natürlich Anrufe von Eltern bekomme, die sagen, genau das, was du auch schon sagtest, Judith, das Kind ist noch nicht getestet, aber könnte eventuell hochbegabt sein. Und dann auch ganz ängstliche Eltern, die in Sorge sind, bin ich denn überhaupt richtig bei ihnen? Und ich da auch immer wieder sage, es ist mir noch niemand begegnet, wo das nicht wirklich gut läuft. Ja, ganz genau. Man erlebt also immer wieder größtmöglichste Bescheidenheit, größtmöglichste Zurückhaltung, Vorsicht, ja, und Scheu. Wisst ihr, nicht schüchtern, das möchte ich bitte ganz klar abgegrenzt wissen, aber große Scheue, also so von wegen, ja, wir sind aber keine Wunderkinder und mein Mann und ich, wir sind ganz normale Leute und klar. Ne? Um das einfach auch nochmal zu benennen, Hochbegabung passiert nicht nur im bürgerlichen Umfeld, also nicht nur das Professorenkind oder der Arztsohn oder die Juristentochter ist eventuell hochbegabt. Hochbegabung geht durch alle Schichten. Es kommt vor im Dschungel, in der Wüste und auch bei den Maasai. Ja, also überall und ihr ahnt schon, das sucht sich dann ganz unterschiedliche Wege, weil Intelligenz ist natürlich, so wie wir das in der westlichen Welt verstehen, in den dritte Weltländern natürlich nochmal ganz anders gefragt. Ja, klar. Da ist eine ganz andere Form der Intelligenz gefragt. Da geht es weniger um die kognitiven Fähigkeiten, da geht es beispielsweise viel mehr um die sozio-emotionale Intelligenz.
Wobei damit dem Hörer jetzt nicht der falsche Eindruck aufkommt, als du jetzt sagtest gerade, dass du es rein intuitiv erspürst. Klar, das kannst du auch, da bin ich felsenfest von überzeugt, aber ich traue dir auch genauso gut zu, dass du das auch ohne Probleme entsprechend sogar fest, also wieder für die, ne, die es jetzt wissen wollen, zack,
ja, gut, die Testung ist ja letztendlich, die steht ja frei, man kann ja verschiedene Testungen wählen, auch als Erwachsener. Ja. Es gibt beispielsweise die recht preiswerte Lösung, um das zu benennen. Mensa bietet eine sogenannte Gruppentestung an, die kostet 49 €. Da kann man sich erkundigen, in fast jeder größeren Stadt ist die hochbegabten Vereinigung Mensa aktiv und die bieten eben immer wieder diese Gruppentestungen an. Knapp 50 € und man ist dabei. Ja. Ist nicht für jeden geeignet, weil auch für manche scheue Erwachsene trifft das zu, was ich eben über die Kinder sagte. Und dann ist es vielleicht eine durchaus gute Investition, wenn ich Gewissheit haben möchte, mich an einen speziellen Psychologen zu wenden, der sich mit dem Thema Hochbegabungstestung bei Erwachsenen beschäftigt, eine Anamnese ablegen zu lassen und halt auch die Testung so zu gestalten, dass das Ergebnis eben möglichst, wahrhaftig ausfällt, also zutreffend ausfällt. Genau.
Ja, und zum Abschluss noch, also wie kommt ihr an die Leute in der Gruppe? Das war, glaube ich, noch nicht beantwortet.
Im Moment ist es ja, wie gesagt, erstmal noch die Experimentierphase, dass wir einfach das daran festmachen, wenn wir das Gefühl haben, hier ist ein Kandidat, der passt da einfach zu, der ist geeignet. Also das heißt aus laufenden Therapien oder wo man das Gefühl hat, nicht im Sinne von, das wird jetzt ein Experiment, sondern wo man das Gefühl hat, der würde von dem, was wir da vermitteln, profitieren. Also er würde auf jeden Fall Sprünge machen, also in die richtige Richtung, ne? Symptomatisch, also dass die Symptome anders werden, weniger, ne? Oder dass man anders damit umgehen kann, besser. Ne? Und es wird nicht von den Kassen finanziert, das heißt, wir machen es ja auch gerade im Moment unentgeltlich, also es ist ja so, bei der Forschung ist es ja meistens so, am Anfang, wir haben jetzt keine Sponsoren hinter uns stehen, ne? Aber wir merken halt die Effekte und mal gucken, wie wir uns dann da im Laufe der nächsten Zeit mal irgendwie aufstellen werden, aber wir merken, es lohnt sich, auf jeden Fall, das ist ein Bedarf und ich würde mich nicht wundern, wenn dann auch noch ein Rieseneffekt hintersteckt, auch so generell in Therapien. Aber es ist mehr so eine Sache, die wir jetzt noch...
Ja, richtig. Ja, Wahnsinn. Also erstmal macht es mich noch ein bisschen stolz auf dich, Brüderchen, weil ich wusste das so im Detail noch gar nicht. Und ich finde es ganz toll, dass du da auch, aber das bist du ja eher als Psychotherapeut, auch so erlebe ich dich ja schon immer, dass du da ja sehr ganzheitlich unterwegs bist und sehr vorsichtig halt auch mit Diagnosen bist. Ne? Oder genau, also da nochmal die Ursachenforschung sehr unkonventionell angehst. Das finde ich ganz, ganz toll. Und Birgit, also mich hat es total gefreut, dich kennenzulernen. Und ich finde es so toll, dass es auf dem Gebiet auch wirklich Leute gibt, die sich da gut mit auskennen. Also ich kenne das Gebiet ja jetzt auch weniger, aber dass du da so, sag ich mal, auch, man merkt dir das ja auch an, dass das wirklich so ein Herzensthema geworden ist. Und also mich hat das heute auf jeden Fall auch um einiges nochmal aufgeklärt und war sehr spannend, euch zuzuhören oder dir zuzuhören.
Ja, danke schön.
Ja, danke, Birgit.
Ja, ich danke euch.
Und ich denke mal, es ist ja auch okay wahrscheinlich, ne, wenn wir die Hörer dazu ermutigen, also falls da irgendwie eine Vermutung ist oder irgendwie Fragen noch zu bestehen, dass sie auf dich zukommen können.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe ja eine Homepage, ich bin ja zu finden unter, ich glaube, www.coaching.de.
Werden wir verlinken auch
immer. Ganz genau. Oder aber eben über die Praxis.
Genau. Ja, auch verlinken wir auch nochmal über Podcast, also ja, wenn wir die Folgen veröffentlichen. Ja. Und vielleicht nochmal die Frage, die ich immer am Ende stelle, ist so, was würdest du denn Personen, die jetzt das Gefühl haben, oh, vielleicht ist das was für mich, vielleicht bin ich betroffen oder ähnliches, was würdest du denen raten oder empfehlen? Was würdest du da denen sagen, wenn die jetzt zuhören?
Ja, die sollen sich, können ja gerne eine Mail schreiben oder wie gesagt, es gibt immer ein kostenloses Kennenlerngespräch, also das ist überhaupt kein Thema. Also da einfach Mut haben, anzurufen und sich sozusagen einfach mal zu outen. Also ich biete beispielsweise, ich glaube, im September einen offenen Abend an für eben vermutet hochbegabte Erwachsene zu einem ganz geringen Tarif, ich glaube 15 Euro oder was, keine Ahnung, ich weiß es jetzt auswendig nicht, genau, so ein Unkostenbeitrag halt, genau, um sich einfach mal auszutauschen, also dieser Effekt, den ich ja jetzt schon mehrfach beschrieben habe, einfach auch anderen zuteil werden zu lassen, weil ich kann eigentlich wirklich da nur bestärken, dass man sich das nicht zu Unrecht draufschaufelt. Das ist meine Erfahrung
in dem
Kontext.
Ganz richtig. Bestimmt. Ja. Jetzt wird es ein Teil der Identität und das wäre schade.
Ganz genau.
Ja, also dieses Fehlwissen.
Ja.
Okay. Ja. Klasse, ja, schön. Dank. Wir werden das alles verlinken und wie gesagt, schön, dass du da warst.
Ja, danke schön.
Okay. Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Ja, das war die Birgit. Super schön, dass sie da war. War echt ein ganz tolles Gespräch und ich muss sagen, ich habe für mich nochmal viele spannende Erkenntnisse auch gewonnen zum Thema Hochbegabung. Und wir hoffen, wir konnten auch einfach da einen guten Einblick geben und vielleicht sogar mit manchen Vorurteilen aufräumen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Birgit oder zu dem Thema, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns. Ihr findet unseren Kontakt über unsere Homepage www.psychotriftcoach.de. Wir sind natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Ihr könnt auch Birgit natürlich selbst auf der Homepage, auf ihrer eigenen Homepage besuchen. Das ist coaching-feldmann.de. Und ansonsten, ja, hoffen wir einfach, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und auch sonst, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne liebe Bewertungen da bei iTunes oder vielleicht empfehlt ihr uns weiter oder was auch immer, teilt uns in den sozialen Medien. Würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen und auch grundsätzlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt noch eine ganz schöne Zeit und auf ganz bald. Tschüss!